Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Und ein gesegnetes neues Jahr 2024. Und ich wünsche mir so sehr, dass es wirklich ein Jahr ist, das sich durch die Nähe Gottes in unserem Leben auszeichnet, durch seine Gegenwart, durch sein Reden, durch seine Wegweisung. Wir haben heute Visionsgottesdienst. Was um alles in der Welt ist es? Was machen wir heute? Was passiert heute? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Bin froh, dass das Team mit dabei ist. Muss heute nicht alleine predigen. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Vision beschäftigen. In Sprüche 29, Vers 18, da steht: Ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk, hat König Salomo schon gewusst. Und auf diesen einzelnen Bibelvers, durch diesen einzelnen Bibelvers unterstreichen viele Kirchen die Notwendigkeit, dass man einen Visionsprozess braucht. Und man muss eine Vision erarbeiten, denn ohne Vision verwildert ein Volk. Und dann bedienen wir uns an Tools von säkulären Unternehmen, die uns helfen sollen, eine Vision zu entwickeln, die wir durchgehend vor Augen haben und die uns zu einer erfolgreichen Kirche machen soll. Wo wollen wir hin? Was ist das Ziel, auf das wir hinsteuern? Ey, ganz ehrlich, das sind zweifellos wichtige Fragen, aber ist es wirklich so einfach, dass wir ein paar Workshops machen, ein bisschen beten und dann ein schön klingendes Statement, unsere Vision formulieren, die wir dann auf Zettel und Plakate und T-Shirts drucken und auf unsere Website schreiben? Und das ist dann die Richtung für die Agape-Gemeinde für die nächsten Jahre? Ist es so einfach? Oder noch besser, der Mann Gottes nimmt sich zwischen Weihnachten und Silvester ein bisschen Zeit, verbringt mit Gott Zeit auf einem Berg, kommt wieder runter und verkündet am 7. Januar 2024 die Vision, die Gott ihm geschenkt hat. Doch zuerst mal eine grundlegende Frage, dass wir alle von der gleichen Startlinie starten. Was um alles in der Welt ist eine Vision? Im unternehmerischen Kontext ist eine Vision eine Iststandsbeschreibung der Zukunft. Eine Vision ist eine emotionale und hochrangige Aussage über den Idealzustand der Zukunft. Sie beschreibt einen Endzustand, der die Organisation über deren gesamte Lebenszeit inspirieren soll. Also mit anderen Worten, eine Vision ist nichts, was du in ein paar Jährchen mal schnell erfüllst, sondern sie zieht und inspiriert. Und darf ich ganz ehrlich sein, wir als Agape-Gemeinde, wir haben in den letzten Jahren einige Workshops gehabt. Und da waren einige Klausuren, um diese bahnbrechende Vision zu erarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn diese Gemeinde nicht uns gehört, sondern wenn sie Jesus gehört, greifen unsere Ideen, unsere Erfahrungen, unsere Möglichkeiten dann nicht viel zu kurz? Jim Collins ist ein US-amerikanischer Management-Experte und er hat sich mit einem wissenschaftlichen Team zusammengetan und gemeinsam, ich weiß nicht warum, aber irgendwie nervt er mich, ich mache ihn auf die Seite, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir sind eine Pfingstgemeinde, der Prediger braucht Platz hier vorne. Okay, wo waren wir? Jim Collins, ein US-amerikanischer Management-Experte, hat gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Team die Forge 500, also die 500 umsatzstärksten Unternehmen der USA, untersucht. Und weil 500 Unternehmen ziemlich viel sind, hat er mit seinem Team einen Filter drüber gelegt und sie haben gesagt, sie untersuchen nur die Unternehmen, die jahrelang stagniert sind, die einen Take-off-Moment hatten, wo sie plötzlich gewachsen sind und die dieses Wachstum für mindestens 14 Jahre halten konnten. Also kein kurzer Hype oder Trend oder Strohfeuererfolg, sondern er wollte nur die Unternehmen untersuchen, die wirklich nachhaltig gewachsen sind. Und von diesen 500 Unternehmen waren nach diesem Filter noch genau 11 Unternehmen übrig. Und diese 11 Unternehmen, sie haben sie miteinander verglichen, haben sie untersucht auf gemeinsame Prinzipien. Wie ist die Führungskraft drauf? Wie sind die Mitarbeiter drauf? Was zeichnen sie aus? Wie gehen sie miteinander um? Und sie haben untersucht, was diese 11 Unternehmen so erfolgreich macht, dass sie von einem durchschnittlichen, guten Unternehmen zu einem Spitzenunternehmen wurden. Und sie haben auch die Strategie- und Visionsprozesse untersucht. Und ratet mal, wie viele dieser 11 Unternehmen einen bahnbrechenden Visionsprozess und ein cooles Vision Statement hatten. Kein einziges. Olli hat das Buch wohl auch gelesen. Kein einziges. Heißt es, dass wir sowas auch nicht brauchen? Aber Vision ist doch wichtig, weil ohne Vision verwildert ein Volk, oder? Braucht die Agape-Gemeinde eine Vision? Wir leben ja im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ich habe ChatGPT diese Frage gestellt. Braucht die Agape-Gemeinde eine Vision? Und ChatGPT ist der Meinung, dass wir von einer Vision profitieren würden. ChatGPT hat gesagt, eine klare Vision würde dazu beitragen, gemeinsame Ziele und Werte zu definieren, die Mitglieder zu motivieren und die Ausrichtung der Gemeinde zu stärken. Es könnte eine inspirierende Grundlage für ihre gemeinsame Vision bieten. Das war KI. Und im Vorfeld, ich habe mir Visionen von einigen erfolgreichen Kirchen durchgelesen, international. Und darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Wenn wir diese Definition von Vision im Hinterkopf haben, ein paar Standorte sind keine Vision. Ein großes Gebäude ist keine Vision. Ein schön formuliertes Jahresmotto ist keine Vision. Ein Schwerpunkt in der Gemeindearbeit ist keine Vision. Das sind vielleicht alles nennenswerte Ziele, aber es ist keine Vision. Es ist keine Beschreibung des Idealzustands der Zukunft, der nachhaltig inspiriert. Und ihr Lieben, ich möchte uns daran erinnern, wir sind kein Unternehmen, das kennzahlenbasiert geleitet ist und auf Gewinnmaximierung aus ist. Wir sind auch kein religiöser Club, der aus ein paar Freaks besteht und die sich mit ihrem Jesus beschäftigen, sondern wir sind Gemeinde von Jesus. Wir sind die Braut von dem Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Wir sind der Leib von dem, der das Universum erschaffen hat, vor dem sich jedes Knie beugen wird, vor dem jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Wir sind Gemeinde von dem König der Könige, der die Sterne mit dem Hauch seines Mundes erschaffen hat, der die Sterne beim Namen nennt, der das Universum mit seiner Handspanne bemisst. Wir sind Gemeinde von dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ihr Lieben, wenn wir Gemeinde von dem ewigen Jesus sind, sollte unsere Vision dann nicht über ein paar Jahre hier auf der Erde hinausgehen? Sollte unsere Vision nicht eine Hoffnung sein, die uns durchgehend trägt, die uns inspiriert und auf die wir unerschütterlich zusteuern? In Relation zu dem ewigen Gott ist unser Leben so vergänglich, so kurz, es ist ein Wimpernschlag. Sollte unsere Vision dann nicht größer sein als diese paar Jährchen hier? Darf ich euch sagen, was die Vision ist, die Gott uns als Leiterschaft aufs Herz gelegt hat? Und sie befindet sich hinter diesem Vorhang. Und ich muss dich enttäuschen. Es ist kein emotionales, wohlformuliertes Statement. Und es hat nichts mit Standorten und es hat nichts mit zahlenmäßigem Wachstum zu tun. Es ist nichts, was die Welt als relevant bezeichnen würde. Und trotzdem ist die Relevanz dieser Vision nicht zu übertreffen. Unsere Vision ist für jeden verständlich. Egal, wo du herkommst und egal, welche Sprache du sprichst. Du kannst sie innerhalb von einem Moment auswendig lernen. Unsere Vision ist kein nettes Motto. Sie ist nicht austauschbar, sie ist nicht verhandelbar, sie ist nicht wandelbar, sie ist nicht verwechselbar. Und weißt du, was wunderbar ist? Sie hat nur 5 Buchstaben. Und es ist der einzige Name von dem das Universum entsprang und auf dem alles Leben zusteuert. Es ist der einzige Name, in dem Rettung zu finden ist. Es ist der Name von Jesus. Und keinem anderen. Es ist der Name von Jesus, pass auf, der in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, vor dem sich jedes Knie beugen wird und von dem jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Es ist Jesus, der unsere Hoffnung ist und der wiederkommt und die Erde wird erschüttert werden. Der Kosmos wird aus den Angeln gehoben werden. Die Sonne wird verblassen. Nicht, weil sie ausgeht, sondern weil sie in Relation zur Schönheit und zum Glanz von Jesus aussieht wie die tiefste Nacht. Das ist unsere Vision, die feststeht, bis Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Ihr Lieben, wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus stets vor Augen hat, die ihn kennt, die sein Kommen erwartet und die alles zur Ehre seines Namens tut. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus stets vor Augen hat, die ihn kennt, die sein Kommen erwartet und die alles zur Ehre seines Namens tut. Epheser 1, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus stets vor Augen hat, die ihn kennt, die sein Kommen erwartet und die alles zur Ehre des Namens von Jesus tut. Weißt du, Jesus teilt sehr, sehr viel mit dir. Er teilt sogar sein Erbe mit dir. Aber es gibt eine Sache, die er nicht mit dir teilt. Und das ist seine Ehre. Jesaja 42, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und ich möchte dich heute Morgen dran erinnern. Wir leben auf dem Planeten Erde und wir haben derzeit eine Weltbevölkerung von ungefähr 8 Milliarden Menschen. Ist uns bewusst, dass es das größte Erntefeld ist, das es jemals gab? Ey, ihr Lieben, die Weltbevölkerung hat sich seit den 70ern verdoppelt. Dass du heute hier bist, dass du zu dieser Zeit geboren bist. Ich glaube, das ist kein Zufall. 8 Milliarden Menschen, die ohne Jesus verloren sind. 8 Milliarden Menschen, die seine Botschaft hören müssen, die ihn sehen müssen, die ihm begegnen müssen. Bist du bereit, auf dieses Erntefeld zu gehen und Menschen mit Jesus bekannt zu machen? Ihr lieben Menschen werden Jesus begegnen. Und es geht immer um seine Ehre. Und was könnte ihn mehr ehren, als wenn viele Menschen ihn erleben, ihm begegnen, ihn anbeten und ihre Leben ihm zur Verfügung stellen? Was könnte ihn mehr ehren? Ihr Lieben, viele Menschen werden Jesus begegnen, auch durch diese Gemeinde. Und weißt du, was passieren wird? Es werden Menschen auf deinem Lieblingsplatz sitzen, die du nicht kennst. Hier werden Menschen rumlaufen, die du noch nie gesehen hast. Wir werden als Gemeinde Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Wir werden Lieder singen, die du nicht kennst. Hier werden Menschen sein, die anders aussehen, die anders riechen, die sich anders kleiden und die sich anders benehmen als du. Und weißt du, was auch passieren kann? Und das, jetzt kommt das Schmerzhafte. Deine Rolle kann sich verändern. Dein Einfluss kann sich verändern. Und es kann sein, dass sich Dinge verändern werden, die dir nicht gefallen. Weißt du was? Kleine Gemeinde ist nett. Da kenne ich mich aus. Da spiele ich eine wichtige Rolle. Da fühle ich mich geborgen. Da kenne ich alle. Da ist es gemütlich. Da bleibt alles so, wie es ist. Und es werden Menschen aufstehen und sie werden sagen, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Und weißt du was? Das ist gut so, denn es war noch nie deine Gemeinde und es wird sie auch niemals werden. Es ist die Gemeinde von Jesus. Es ist die Gemeinde von Jesus und Jesus ehrt nichts mehr, als wenn Menschen, die anders aussehen als du, die anders riechen als du, die sich anders kleiden als du, die sich anders benehmen als du, wenn sie ihm begegnen, ihre Herzen ihm weihen und ihn anbeten. Und ihr Lieben, dafür wollen wir Gemeinde bauen. Wir bauen Gemeinde nicht bedürfnisorientiert, sondern wir bauen sie auftragsorientiert. Und unser Auftrag ist deutlich. Kann ich dich ganz kurz daran erinnern, was unser Auftrag ist? Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Matthäus 28. Es geht nicht darum, was du dir wünschst, sondern es geht darum, was wir brauchen, um Jesus in dieser Welt nachzufolgen. Und um Menschen mit ihm bekannt zu machen. Und wenn Menschen ihm begegnen, wir brauchen uns über Wachstum gar keine Gedanken machen. Wenn Menschen ihm begegnen, wird die Gemeinde von alleine groß. Sorry. Und weißt du, was die beste Marketingkampagne sein wird? Es wird sich rumsprechen, dass Gott mitten unter uns ist. Dass Gott hier ist. Ich glaube, die Welt hat so viel Show gesehen. Sie ist eventmüde. Ich glaube, Menschen wollen was Echtes. Und ich glaube, es ist nichts lebensspendender und nichts echter und nichts erfüllender als Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich glaube, das ist das, was Gemeinde attraktiv macht. Darf ich ganz ehrlich sein? Wir haben ein tolles Musikteam. Aber die Welt hat bessere Bands. Wir geben uns in der Moderation Mühe. Aber es gibt so viel bessere Sprecher und Moderatoren. Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist? Da, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da werde ich mitten unter ihnen sein. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis. Jesus, der drin ist. Der normale, schwache Menschen gebraucht. Und Jesus arbeitet am liebsten mit Pflaumen, dass die ganze Ehre auf seinen Namen zufällt. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, weil es geht heute nicht nur um Gemeinde, sondern es geht auch um dein Leben. Bist du bereit, nicht zu deiner Ehre, nicht für deinen Namen, sondern für den Namen von Jesus zu leben? Bist du bereit, ihn zu lieben, ihn zu dienen, ihn zu kennen und Menschen zu lieben und mit ihm bekannt zu machen? In meiner Bibel steht, dass die Ernte reif ist. Und daran hat sich nichts verändert. Die Ernte ist reif. Ich glaube, wir dürfen die Netze auswerfen. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel. Die Jünger haben die ganze Nacht, waren sie am Fischen. Sie haben alles ausprobiert. Alle Strategien, alle Methoden, zur besten Zeit, an die besten Örtlichkeiten sind sie gegangen. Und wisst ihr was? Sie haben nichts gefangen. Und sie waren müde. Und sie waren am Ende. Sie waren enttäuscht. Sie wollten aufgeben. Sie wollten nach Hause, ins Bett und sich selbst bemitleiden. Und dann sagt Jesus, ey, fahrt nochmal raus und werft die Netze aus. Und eigentlich wollten sie nicht. Aber Petrus hat gesagt, ey Jesus, die ganze Nacht haben wir nichts gefangen, aber auf dein Wort hin, auf dein Wort hin werden wir es tun. Und sie fahren raus und sie werfen die Netze aus und sie erschrecken, weil es plötzlich wuselt im Wasser, weil die Fische in die Netze hüpfen und sie schaffen es nicht, die Netze an Land zu ziehen, die Netze drohen zu reißen. Und wisst ihr, was dann passiert? Sie rufen zu ihren Freunden und sie rufen, hey Johannes, hey Jakobus, kommt rüber, helft uns, wir schaffen es nicht, die Netze ins Boot zu holen. Hey Hans, hey Karl, hey Dorka. Helft uns! Und sie kommen her, fahren mit ihrem Boot nebendran und gemeinsam holen sie diese Netze aus dem Wasser und die Boote drohen zu sinken. Ey, sind wir bereit, auch wenn wir müde sind, auch wenn wir mit unseren Ideen am Ende sind, auch wenn wir alle Methoden ausprobiert haben, sind wir bereit, auf sein Wort hier nochmal rauszufahren? Unsere Boote zur Verfügung zu stellen, einander zuzurufen und sagen, kommt zur Hilfe. Ich wünsche mir, dass wir Christen sind, deren Herzen so voll von Jesus ist, dass wir nicht anders können, als von Montag bis Sonntag auf ihn zu zeigen. Dass wir Christen sind, die alles für den Gott geben, der alles für uns gegeben hat. Dieser Jesus Er packt seine Liebe zu dir nicht nur in wohlformulierte Sätze, sondern er hat sie dadurch bewiesen, dass er stellvertretend für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Um die Schuld, die dich von Gott trennt, auf sich zu nehmen und den Weg frei zu machen. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch ihn. Er ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Und ich will mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Koste es, was es wolle. Es geht zur Ehre seines Namens. Und ihr Lieben, wir wollen jetzt in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen. Und die Predigt wird später weitergehen. Aber jetzt nehmen wir uns ausgiebig Zeit. Und wir wollen diesen Jesus gemeinsam anbeten. Wir wollen ihn erheben. Wir wollen ihn wertschätzen. Wir wollen jetzt auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Hier drüben sind die Tische aufgebaut. Und Jesus sagt, dass wir, indem wir das Abendmahl nehmen, indem wir das Brot essen und den Wein trinken, was stellvertretend für seinen zerschlagenen Leib und für sein vergossenes Blut steht, dass wir jedes Mal, wenn wir davon essen und davon trinken, dass wir den Tod des Herrn verkünden, bis er wieder kommt. Und ich möchte dich einladen, ihr seht bei diesem Schriftzug, da sieht man bislang nur Konturen. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, Jesus, nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner, ich will für dich leben. Ich will vielleicht heute Morgen mein Leben dir ganz neu weihen, ganz neu in deine Hand legen. Ich möchte dich einladen, dass du das Abendmahl feierst und dass du dorthin gehst und dir so eine Farbwalze holst, sie ein bisschen trocken machst, dass wir keine so große Sauerei machen und dass wir gemeinsam diesen Schriftzug ausmalen. Dass da Jesus steht, ohne Schnörkel, schwarz auf weiß. Und wir werden gemeinsam dieses Bild ausmalen. Ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen. Und dann werden wir eine längere Zeit haben. Und wirklich, wir sind zu Hause. Du hast die Freiheit zu beten, auf die Knie zu gehen, deine Arme zu erheben, dich auf den Boden zu legen, den Schriftzug auszumalen, Abendmahl zu feiern. Wir haben jetzt einfach eine bestimmt gute halbe Stunde, wo wir uns dafür Zeit nehmen. Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Und Jesus, ich will dir heute Morgen ganz neu sagen, dass ich dich lieb habe. Und dass wir jetzt zu dieser Zeit hier auf der Erde sind, ist kein Zufall. Da sind so viele Menschen, die ohne dich verloren sind. Und ich bitte dich, dass wir als deine Gemeinde, dass wir nicht schweigen, dass wir uns nicht verzetteln, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir zur Ehre deines Namens leben und Menschen mit dir bekannt machen, Herr. Wir preisen dich und erheben dich, Jesus. Und wir wollen dich stets vor Augen haben. Wir wollen dich kennen, Herr. Wir wollen dein Kommen erwarten. Und wir wollen alles zur Ehre deines Namens tun. Einfach Jesus, ohne Schnörkel. Hey, ich bin stolz auf euch, keiner hat daneben gemalt. Ich habe es nicht erwartet. Wir haben noch weiße Farbe übrig. Aber wir brauchen sie nicht. Jesus, du bist das Haupt dieser Gemeinde. Und wir wollen dich näher kennenlernen und dir begegnen. Jesus, wir wollen keinen Gottesdienst spielen, nicht irgendwelche religiösen Pflichten erfüllen. sondern wir wollen lebendige Beziehung mit dir. Du bist der Gott, der auch heute noch redet, der erlebbar ist, der erfahrbar ist. Und dich zu kennen ist das Allerschönste. Zieh uns näher an dein Herz, Jesus. Gemeinde ist kein Gebäude, sondern wir sind die Gemeinde. Weißt du, die Sache ist die, du bist nicht für die Gemeinde da, sondern du bist die Gemeinde und wir sind für Menschen da. Und Gemeinde hat immer einen mehrdimensionalen Auftrag. Sonntagmorgen, das, was wir jetzt gerade erleben, ist Teil unseres Gemeindelebens. Aber Sonntagmorgen ist nicht die Gemeinde. Lasst uns mal für einen Moment Gemeinde oder Kirche etwas größer denken als unseren netten Gemeindesaal hier in der Bienleinstorstraße. Vielleicht, Joachim, kannst du dieses Blumenbild mal da an die Wand werfen? Gemeinde hat einen mehrdimensionalen Auftrag. Wir haben einen evangelistischen Auftrag. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sollen ihm begegnen. Wir haben einen Auftrag der Jüngerschaft. Menschen sollen in geistliche Reife, zu geistlich reifen Christen werden. Sie sollen wachsen, sie sollen in ihre Berufung eintauchen und Berufung leben. Wir haben als Gemeinde den Auftrag, Gemeinschaft zu leben, einander zu dienen, einander zu tragen, manchmal auch einander zu ertragen, füreinander da zu sein. Wir haben einen Auftrag des Gebets. Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ein Bethaus sein. Dieses Haus soll ein Haus des Gebets und der Anbetung sein. Wir haben aber auch einen missionalen Auftrag. Kann ich dich kurz daran erinnern, dass die Welt größer ist als Dollach und auch größer als Deutschland? Wir dürfen einen Unterschied machen, auch bis an die Enden der Erde. Ich glaube, wir als Gemeinde haben auch einen sozialen Auftrag. Wir haben den Auftrag, unserer Stadt zu dienen, uns um die Witwen und Waisen zu kümmern, uns karitativ einzubringen. Ich glaube, wir haben als Gemeinde von Jesus auch einen Bildungsauftrag. Vielleicht wird hier mal eine Bibelschule entstehen. Wir werden Seminare machen, die ersten gehen schon los, Kurse. Ich träume von einem Coaching- und Mentoring-Netzwerk. Wir haben einen kreativen Auftrag. Ein Auftrag, wirklich die Kreativität Gottes zu repräsentieren. Wir sollten eigentlich nicht in die Welt gehen, um uns Ideen zu holen, sondern die Welt sollte eigentlich hier reinkommen und mal schauen, wie man was machen könnte. Vielleicht machen wir mal es in Richtung, keine Ahnung, Malerei, vielleicht eine Filmakademie oder sonstiges. Aber wir haben, glaube ich, einen Auftrag auch der Kreativität und Kunst. Werden wir das alles machen? Wäre schön. Aber wisst ihr was? Erfolg bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Erfolg bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Und wir werden auf Gott hören und wir gehen einen Schritt. Und wir werden auf Gott hören und wir gehen einen Schritt. Und wir werden in den Werken wandeln, die Gott vorbereitet hat. Steht so leicht in der Bibel, gell? Aber es ist so schwer umzusetzen. Einfach in den Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet hat. Und wir machen es Schritt für Schritt. Ich glaube, oftmals erwarten wir Explosionen, wir erwarten Durchbrüche. Aber ich glaube, Revolution heißt, das Rad weiterzudrehen und Schritte
konsequent in die richtige Richtung zu gehen. Wenn Jesus über das Reich Gottes redet, ist dir schon mal aufgefallen, er benutzt keine Metapher, die irgendwas mit einer Bombe zu tun hat? Es ist das Senfkorn, das kleinste aller Körner, das zu einem großen Baum heranwächst. Es ist der Sauerteig, ein bisschen reicht aus und nach wird der ganze Teig durchsäuert. Es ist Schritt für Schritt für Schritt. Und auf diesem Weg werden wir Gegenwind aushalten und wir werden probieren, so nah wie es geht, an Gott zu bleiben. Aber wir haben keinen 30-Punkte-Plan zum Erfolg. Ihr Lieben, wir sind deutsch. Wenn wir diesen Plan hätten, wir würden den Heiligen Geist nicht mehr fragen. Wir würden unseren Plan aufschlagen mit den 30 Punkten und dann würden wir Schritt für Schritt, Meilenstein für Meilenstein abhaken. Aber ihr Lieben, so läuft es nicht. Der Heilige Geist möchte mit uns verbunden sein. Und vielleicht sagst du, ey, das ist alles so abstrakt. Jesus als Vision, es ist schön und gut, da kann man nichts dagegen sagen, aber es ist nicht konkret genug. Wie sieht es praktisch aus? Wie gehen wir voran? Was gehen wir an? Einfach nur auf Gott hören, ist das alles? Gibt es keine Strategie? Gibt es keinen Plan? Ey, das sind gute Fragen, die du dir da stellst. Wenn ich meine Bibel lese, dann wird mir immer bewusster, dass es ein Zusammenspiel aus beidem ist. Gott redet, Gott wirkt, Gott bestätigt und Menschen beten, denken und arbeiten. Gott redet, Gott wirkt, Gott bestätigt und Menschen beten, denken und arbeiten. Der Heilige Geist möchte mit uns zusammenarbeiten. Manchmal tut er das, gibt er uns Anweisungen durch prophetische Worte, durch Offenbarungen, durch direktes Reden. Und manchmal lässt er uns seine Schätze mühevoll ausgraben. Weißt du, Gold liegt selten ganz oben, einfach auf dem Boden. Manchmal muss man ziemlich tief graben, um daran zu kommen. Und manchmal lässt er uns das ausgraben durch zermürbende Gespräche, durch Diskurs, durch Überlegen, durch Suchen, durch Ausprobieren. Lies mal die Apostelgeschichte, die ist voll davon. Die kommen zusammen und sie reiben sich und sie überlegen und das apostolische Konzil war nichts anderes. Oder ein Paulus, der so sehr in Bewegung ist, dass der Heilige Geist immer wieder Türen zumachen muss und sagen, hey, Moment, mein Freund, es geht da lang. Markus 16, da heißt es, sie aber gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Gott möchte mit uns wirken. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Ich finde, dass das Gott noch viel krasser macht, als er eh schon ist. Dass er sich auf uns einlässt und mit uns zusammenarbeiten möchte. Und wir dürfen einen Plan haben und wir dürfen in Bewegung sein. Wir sollen sogar. Reinhard Bonnke hat gesagt, Gott lenkt nur Schiffe, die in Bewegung sind. Ey, wenn wir im Hafen warten, bis eine Stimme vom Himmel kommt, dann kann es sein, dass wir bis zu unserer Beerdigung warten. Ich bin jung, das ist noch lange hin, ich will nicht so lange warten. Ich glaube, der Durchbruch, auf den wir warten, der war vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Ihr Lieben, wir leben in diesem Durchbruch. Die Bibel sagt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen. Du bist mit allem ausgerüstet, was du brauchst. Und der Impuls kam gerade eben auch von Chris und ich will das unterstreichen. Oftmals warten wir auf irgendwas, bis wir uns fertig fühlen. Wir wollen das noch abhaken und müssen das noch erledigen. Und vielleicht willst du zuerst deine Schule abschließen oder zuerst dein Studium oder deine Ausbildung beenden und dann für Gott leben. Oder zuerst den Partner fürs Leben finden und dann für Gott leben. Oder zuerst mal ein bisschen Berufserfahrung haben und dann für Gott leben. Irgendwann bereitest du deine Beerdigung vor und sagst, dann will ich für Gott leben, oder wie? Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel sagt, wir haben alles, was wir brauchen für ein gottgefälliges Leben. Der Zeitpunkt, Jesus nachzufolgen, ist jetzt. Erst jetzt. Du darfst dich einbringen. Du darfst Menschen von Jesus erzählen. Darf ich dir ein Geheimnis jetzt sagen? Du brauchst nicht mal eine Bibelschule dafür. Du darfst einfach Zeugnis geben, deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn. Du brauchst keinen Rhetorikkurs dafür. Der Heilige Geist möchte mit dir zusammenwirken. Und ich denke gerade an diesen kleinen Jungen, der diese paar Fische und diese paar Brotgruben hatte. Und der legt sie in die Hand von Jesus und sagt, Herr Jesus, das ist alles, was ich habe. Und Jesus versorgt 5000 Leute damit. Ey, dieses bisschen, was du hast. Jesus kann was Großartiges draus machen. Aber es ist deine Entscheidung, das ganze Jesus in die Hand zu legen. Und zu sagen, Gott, das ist alles, was ich habe. Mach was draus. Was ist der konkrete Plan? Wir haben einen. So ein bisschen konkret. Und der erste Punkt ist der, wir bauen ein starkes Team. Wir bauen ein starkes Team. Das, was in dieser Gemeinde passieren wird, wird nicht von 2, 3 Leuten getragen werden können. Wir müssen es auf viele starke Schultern verteilen. Und wir werden unsere Teamleiter und unsere Kleingruppenleiter stärken und Last und Verantwortung wird auf viele Schultern verteilt werden. Es wird nicht nur ein Pastor geben, der sich um alle kümmert und auch kein Pastoralreferent, der sich um alle kümmert, sondern viele Hirten, die Menschen begleiten. Und wir haben am Freitagabend einen Auftakt gehabt mit allen Teamleitern, mit allen Kleingruppenleitern, mit der Gemeindeleitung. Und wir hatten hier einen Abend mit 40 Leuten. Und es sind solche Schätze, die in dieser Gemeinde sind. Und es ist wirklich eine Freude mit euch, Seite an Seite Kirche von Jesus zu bauen. Wir bauen ein starkes Team auf. Und der zweite Punkt ist, wir bauen eine starke Kultur. Was bedeutet Kultur? Stell dir vor, die Gemeinde ist ein großer Garten. Und wisst ihr, in einem Garten wachsen immer Dinge. Ob du es willst oder nicht. Und die Frage ist, ob in diesem Garten wächst, was wir und was Gott sich wünschen, oder ob es einfach irgendein wildes Unkrautbeet wird. Wir können Dinge kultivieren, bewusst kultivieren. Man verhält sich meistens nach den Dingen, die einem wertvoll sind. Das sind Werte. Und wir wollen bewusst Werte definieren und einpflanzen. Werte einpflanzen und diese gießen und pflegen und Gott schenkt Wachstum. Und wir wollen bewusst Dinge, die nicht hineingehören, Unkraut rausreißen. Weil alles, was du tolerierst, gilt übrigens auch für dein persönliches Leben. Das unterstützt du. Wenn da Unkraut ist und du guckst einfach nur zu, dann bist du ein Unkrautgärtner. Du musst es rausreißen. Und so wollen wir eine Kultur bauen, indem wir Werte definieren und in dem dritten Punkt eine Strategie aus der Kultur entwickeln. Keine Strategie, die von außen irgendwie drüber gestülpt wird, sondern eine Strategie aus der Kultur. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Wir definieren die Werte und dann überlegen wir uns, wie wir diese ganz praktisch umsetzen können. Beispiel Gebet. Gebet soll ist ein Wert dieser Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die betet. Das ist der Wert, den wir pflanzen. Das ist der Wert, den wir bewahren. Und wie sieht es konkret aus? Reicht es, dass man das auf die Website schreibt? Wir sind eine Gemeinde, die betet. Man muss es in die Tat umsetzen, oder? Und deswegen ist quasi die Strategie dahinter konkrete Maßnahmen, wie wir zu einer betenden Gemeinde werden. Wir treffen uns sonntags, falls du es noch nicht wusstest, um 9.15 Uhr unten im Jugendraum und beten. Wir beten in unseren Gottesdiensten, weil es ein Wert für uns ist. Wir treffen uns Dienstag zweiwöchig abends zum Gebet, weil es ein Wert für uns ist. Wir treffen uns jede Woche Mittwoch um 6 Uhr morgens zum Frühgebet, weil es ein Wert für uns ist. Wir haben in unserer App eine Gebetsgruppe, wo Gebetsanliegen gepostet werden, weil Gebet ein Wert für uns ist. Diesen komischen Videoimpuls mache ich nur deshalb, weil Gebet ein Wert für uns ist. Und diese Werte setzen wir um. Und wir machen das Schritt für Schritt für Schritt, für Umdrehung für Umdrehung für Umdrehung. Ja, jetzt ist wieder neues Jahr, kann ich dir ein Geheimnis erzählen? Wenn du einmal Sport machst, bist du kein Sportler. Deine Traumfigur erreichst du nicht, wenn du einmal Sport machst. Sondern wenn du Tag für Tag und Schritt für Schritt vorangehst. Kontinuität ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir entwickeln eine Strategie, die aus dieser Kultur, aus diesen Werten fließt. Und dann nehmen wir die einzelnen Aufträge von Gemeinde ins Auge. Erinnert euch an diese schöne blaue Blume, die da war? Beispielsweise, wir haben einen sozialen Auftrag. Wir haben den Auftrag, unserer Stadt zu dienen. Und dann überlegen wir uns das. Okay, die Tafel gibt es schon. Senioren haben wir probiert in der Vergangenheit. Hat jetzt nicht so gezündet. Wir hatten vor ein paar Wochen hier einen Kids Day mit knapp 50 Kids aus der Umgebung. Wir haben die Veranstaltung innerhalb von wenigen Wochen geplant. Da scheint es einen Bedarf zu geben. Wie können wir vielleicht Kinder und Jugendliche dienen, die aus benachteiligten Familien kommen? Wie können wir Kinder helfen, die kein Frühstück geschmiert bekommen und einfach so mit leerem Magen in die Schule gehen? Welche Projekte bietet die Stadt bereits an? Wo können wir uns einklinken? Was fehlt noch? Was können wir anstoßen? Versteht ihr? Gott hat hier einen Kopf auf unseren Hals gesetzt und es ist kein Zufall, dass der dort ist. Wir machen uns Gedanken, wir suchen Kontakt zur Stadt, wir fragen die Stadt, was braucht ihr? Haben wir übrigens auch schon gemacht. Wir klinken uns vielleicht in bestehende Projekte ein und wenn irgendwo was fehlt, dann können wir es vielleicht ergänzen. Und wenn es funktioniert, dann bauen wir es aus. Wenn es ein Reinfall war, dann haben wir daraus gelernt. So gehen wir diese Aufträge von Gemeinde Schritt für Schritt an. Und jetzt diesen Satz, den kannst du ewig weiterlesen. Wir geben unser Bestes und verwalten treu. Gott schenkt Wachstum und wirkt. Und dann geben wir unser Bestes und wir verwalten treu. Und Gott schenkt Wachstum und wirkt. Dann werden Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Dann wird Gegenwind kommen. Aber wir geben unser Bestes und wir verwalten treu. Und Gott schenkt Wachstum und wirkt. Das ist unser 4-Punkte-Plan. Ist okay? Passt es? Da steckt auch Arbeit drin. Und Freunde, ich würde es nicht alleine machen. Deswegen bitte, bring dich ein. Arbeite mit. Diene Menschen. Ey, deine Ideen, dein Feedback ist wichtig. Schreib mir. Meine Handynummer ist mittlerweile überall veröffentlicht. Du kannst mir einfach eine WhatsApp schreiben, eine E-Mail schreiben. Schreib uns, was du denkst, was dich beschäftigt, was du für Ideen hast, was du für Vorschläge hast. Es darf auch kritisch sein, ist übrigens erlaubt in dieser Kirche. Ich glaube, dass es uns besser macht, wenn wir nicht nur die ganze Zeit Schulternklatscher verteilen, sondern wenn wir auch mal ein bisschen kritisch sind. In Liebe natürlich. Das halten wir aus. Okay? Wirklich der Appell an dich, dich einzubringen und auch deine Ideen einzubringen. Und einen konkreten Schritt, den wir gehen werden, ist, wir werden Gott die Erstlingsgabe geben. Alle, die an Silvester hier waren, die wissen, was das ist. Für alle anderen fasse ich es nochmal gern zusammen. Gott hat im Alten Testament dem Volk Israel die Anweisung gegeben, den ersten Teil der Ernte Gott zu weihen, Gott zur Verfügung zu stellen, in sein Haus zu bringen, als Zeichen dafür, dass die gesamte Ernte eigentlich Gott gehört. Und das Gleiche wurde auch mit dem Vieh gemacht. Die ganze Erstgeburt der Rinder und Schafe wurden Gott zur Verfügung gestellt, als Zeichen dafür, dass der ganze Nachwuchs eigentlich Gott gehört. Und wir möchten als Gemeinde die Erstlingsgabe im Jahr 2024 geben. Wir möchten den ersten Teil, was hier in diese Gemeinde an Finanzen reinkommt, also den gesamten Kalendermonat Januar, möchten wir Gott komplett zur Verfügung stellen. Und alles, was diese Gemeinde im Januar einnimmt, und das ist meistens relativ viel Geld, auch durch Mieteinnahmen und Sonstiges, werden wir zu 100% weggeben. Wir machen es aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, uns geht es so unbeschreiblich gut. Und wir wollen Menschen segnen damit. Und der zweite Grund ist der, wir haben in Zukunft einiges zu tun, einiges zu investieren. Bauprojekte, die anstehen und Sonstiges. Wir investieren nicht in irgendwelche Aktienfonds, sondern in die göttliche Finanzstrategie. Ganz einfach. Und Gott wird sich dazu stellen. Und jetzt kommt der Moment, an dem viele schlucken werden. Wir wollen dich ermutigen. Dich ermutigen, mit deinen persönlichen Finanzen genau das Gleiche zu tun. Wir wollen dich ermutigen, Gott den ersten Teil deiner Einnahmen im Kalendermonat Januar Gott zu weihen. Und es ist schwierig, weil man wird nur von irgendwelchen Rücklagen leben, wenn man welche hat. Aber als Zeichen dafür, dass dieses Jahr, dass deine Finanzen vor Gott ausgerollt sind. Und du kannst gerne diese Erstlingsgabe in diese Gemeinde geben. Wir werden nichts davon haben, weil wir den gesamten Kalendermonat Januar weggeben werden. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere missionarischen Hilfsprojekte damit unterstützen wollen. Wir wollen die Ukraine damit unterstützen. Wir wollen Israel mit einem Teil unterstützen. Und wir wollen einen Teil als Sockelbetrag für dieses soziale Projekt, was entstehen soll, auf die Seite legen, um da ein Startkapital zu haben. Das sind so grob die Gedanken, was wir damit anfangen möchten. Gut. Vielen Dank euch für eure Ausdauer. Und dann darf ich Tabea bitten, uns noch in die News reinzuholen.
Bevor ich euch